Und ich sage jetzt nicht, okay, nur weil der Gast mal ungemütlich ist und sich aufregt, muss man ihn raushauen. Das ist ein Blödsinn. Aber wenn du mich einlädst zu dir nach Hause und ich latsche mit Schuhen auf deiner Couch rum, dann wirst du auch sagen, hey, worum geht's? Und ich finde, man kann einen Raum schaffen, wo sich möglichst viele Leute wohlfühlen, im besten Fall. Aber man muss sich selber auch ein bisschen wohlfühlen. Es gibt, glaube ich, viele Weingüter, die sagen, wow, wir sind biodynamisch, und dann kommst du in den Keller und du glaubst, du bist am Mars. Also das kann natürlich auch immer Naturwein sein. Und ich sage auch nicht, dass jetzt Naturwein nur das ist, was in der schmutzigen Garage oder im Hinterhof entsteht. Im Steinrestaurant kommen auch immer wieder Leute, die du kennst. Aber in der Rundbar zum Beispiel, ein guter Freund von mir hat gesagt, schreib dir den Tag auf, an dem du einen Abend hast, wo du niemanden kennst. Und jetzt haben wir 2 Jahre offen, den Tag gab es tatsächlich noch nicht.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Ich darf herzlich willkommen heißen heute den Stefan Martin, den großartigen Stefan Martin. Hi, servus Stefan.
Servus.
Stefan Martin, du verantwortest ja die Rundbar im 7. Gemeindebezirk in der Lindengasse seit 2 Jahren, soweit ich mich jetzt nicht ganz täusche, circa.
Im Mai sind es 2 Jahre.
Sag mal, wie alt bist du eigentlich?
29 noch.
Noch
aber
29?
Heuer steht der 30er bevor, also.
Perfekt. Bevor wir 30 werden, sollten wir unbedingt eine Flasche Sprudel gleich auch machen.
Unbedingt.
Weil sonst wäre das ja die Namensgebung ein bisschen schlecht. Magst du auch machen?
Ja, gern.
Dankeschön. Der ist noch in Form. Klärend ist klärend.
Was trinken wir aber?
Wir haben heute von unserem Schaumweinpartner, Schaumweinkontor, einen ausgezeichneten Cava. Der Massia Cava Grand Cuvée ist brüt, also mit 7 Gramm Dosage ausgebaut. Cava, natürlich aus Spanien, ca. 300 Hektar groß, das Weingut, riesig und trotzdem bio und vegan, seit 2016 schon. Die Besitzer sind eigentlich eine belgische Familie. Und die Cava Brut Cuvée, die klassische, besteht in dem Fall aus 40% Scarello, 35% Macabeo und 25% Barrelada. 17 Monate auf der Hefe und das Ganze bringt fantastischen Trinkspaß mit. Mit einer doch saftigen Dosage ausgestattet, sehr, sehr zugänglich und verständlich.
Ja, perfekt.
Ich hoffe, es schmeckt dir.
Seid zum Wohle. Vielen Dank für die Einladung. Gut.
Ah, zum Thema Klärend ist gelernt. Stefan, wir kennen dich ja irgendwie alle aus der Rundbar. Du bist ein Wiener, gebürtiger Wiener. Klärend auch, wo gelernt?
Nicht gelernt, ich habe Tourismusschule gemacht.
Also bei Kaingasse in Wien. Nur darüber gesprochen.
Nur Tourismusschule, genau. Also. Habe aber neben der Schule, sobald ich 18 war, schon gearbeitet.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay, also wie oft arbeitet man dann die Woche so? Sagst du, was neben der Schule gearbeitet, sind ja 5 Tage Schule.
3 bis 4 Abende waren es schon.
Oh, Wahnsinn.
Ja, also mit Wochenende und es ging sich eigentlich schon ganz gut aus.
War das in einer Bar oder war das ein Wirtshaus? Oder?
Nein, es war im Palais Coburg tatsächlich, noch ein Praktikum.
Also, ja, da, wo andere sich wünschen zu arbeiten, hast du halt...
Ich denke mal, bei vielen Wiener Sommeliers und Sommelieren ist irgendwie Coburg steht irgendwie auf der Liste und da war das Praktikum natürlich großartig und dann auch die Möglichkeit, danach dort weiterzuarbeiten, super und eine super lehrreiche Zeit. Es war ungefähr die Zeit, wo das Kellerteam dort gewechselt hat und ich glaube, es war sehr, sehr spannend, das mitzuerleben, die Orge Sachen probieren dürfen und ich glaube, es war
ich
super.
Ich muss kurz mal einhacken. Also wir haben Zuhörer, die kennen das Palais Coburg ja vom Hören und Sagen, aber Palais Coburg ist einer der größten oder der größte Weinkeller in Österreich, hat insgesamt 7 Keller. Wo es eigene, also der Chemkeller kennt, habe ich mal gehört, stimmt das?
Also riesengroß und wahrscheinlich auch vom Kellerdesign, von dem Zeug, was dort liegt, von den Personen, die dort arbeiten und sich mit Wein auskennen, ist es schon massiv. Also,
eine gewisse Legende auch, muss man sagen.
Ja, absolut, absolut. Und es ist, ich glaube, du hast dort Weine, die du kosten kannst, die du aufziehen kannst, wo... dass so Once-in-a-Lifetime-Sachen sind, absolut.
Warst du da nicht ein bisschen aufgeregt, oder wenn man bei dir eine Flasche im 4-stelligen 1000-Mal-Bereich bestellt hat?
Absolut, vor allem sonntagsabends, wo nur der Pasteigarten offen hat und wo du eigentlich keine Wein Leute sonst im Haus hast, wenn du dann mit dem Sicherheitstypen runtergehst, der dir den Keller aufmacht mit Fingerabdruck und du dann dort als 18-Jähriger nach 6 Stunden Schule Flasche Lafite Rothschild 45 um 6.500 Euro aufziehst für japanische Gäste, die in Wien nur zum Weinsaufen sind.
Und hast du die Flasche, so ganz wichtige Flasche natürlich auch?
Also ganz Nein, du hast natürlich, du hast dann argen Respekt davor, weil der Preis steht dann für etwas.
Für Verantwortung.
Auch ja, bisschen, aber im Endeffekt, was mir damals schon noch aufgefallen ist, oder was ich damals ein bisschen der Zugang, war schon sehr teure Weine. Dieses Preisschild hängt dann an dem Wein dran, weißt du? Und das macht den dann automatisch natürlich zu etwas
Besonderem
und nochmal Ärgerem. Und ich habe mir damals als junger Mensch schon gedacht, so okay, 6.500 Euro, da kann man schon auch sehr viel Wein
das
kaufen.
Das verdiene ich in einem Jahr.
So ja, aber du kannst sehr viel Wein kaufen und damit auch sehr viel Spaß haben. Und wenn du das aufwiegst, diese eine Flasche muss sehr gut sein, um das aufzuwiegen.
Meine wichtige Frage ist dann an dich, weil du denkst, so, bist du jung, darfst du eine Flasche für 6.000 Euro aufmachen, weil das Aufmachen ist ja nicht das Besondere, durftest du auch den Probeschluck machen.
Ich glaube, es blieb sogar übrig damals. Also es ist, das im, was ich glaube ich im Coburg arg ist, dass Weine und teure Weine...
Oder arg, der Wahnsinn doch eigentlich ja, ist.
Absolut, aber dieses... Der Zugang zu Wein dort ist einfach ein ganz anderer. Du hast Tische, die bestellen Flaschen für, keine Ahnung, ein Halbjahresgehalt, wo was übrig bleibt insgesamt. Oder du hast Glaswerte-Dinge, die du kosten kannst. Ich glaube, was im Coburg ganz arg ist, ist einfach diese Summe an Weinen, die du selten zu Bier bekommst.
Das ist aber auch eine Erfahrung, das erleben zu dürfen, das verkosten zu dürfen, das zu Hause zu erzählen.
Und glaubt dir ja keiner. Und generell, glaube ich, in jungen Jahren ist es auch extrem interessant, sowas als Grundstock mitzubekommen. Also nach der Zeit hatte ich natürlich, als ich dann weitergegangen bin, noch immer wieder Kontakt mit sehr teuren Flaschen. Aber mittlerweile mache ich Weine auf, die einen Bruchteil von dem kosten, was früher Thema war.
Ja, was also nicht heißt, dass sie trotzdem nicht wertvolle Weine sind.
Absolut, absolut.
Also das ging dann nach der Schule Palais Koba geben und wo ging es dann weiter?
Danach, nach einem ganz, ganz kurzen Ausflug in Westösterreich, teilweise im Hotel, auch zum Beispiel in Kitzbühel, im Kempinski, was alles super interessant war. Aber es hat mich dann schon eher weggezogen, wieder aus dem Westen, wieder zurück in die Stadt. Erstens, weil mein Lebensmittelpunkt in Wien war. Auf der anderen Seite, weil ich das Hotelbusiness schätze und liebe und dieses, okay, du hast eigentlich immer Gäste und Salzburg Festspielsaison.
Aber findest du nicht das Schönste, wenn du Gäste hast? Also ich habe das ja auch
gelernt. Ja, natürlich. Aber dieses, und ich finde auch im Hotel super spannend, du hast Gäste, die du teilweise über einen Urlaub begleitest. Also du hast Leute da, die du vielleicht 10-mal am Abend bedienst. Das heißt, du kannst ganz anders eingehen auf Hotelgäste, als auf Gäste, die halt einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten zu dir kommen.
Andererseits hast du auch, was meine Ansicht immer ist, wäre ich froh, wenn der Gast das Haus dann irgendwann mal verlassen hat.
Natürlich. Du baust halt dann teilweise auch komische Beziehungen auf zu Gästen. Also das ist alles irgendwie gehört dazu. Aber ich denke mir, du kannst ganz anders eingehen auf die Gäste. Und das ist zwar schön im Hotel, auf der anderen Seite hast du im Hotel aber auch eine Hochzeit mit 80 Leuten und das und das und deine Veranstaltung. Das heißt, du hast im Hotel natürlich irgendwie mehr Action auch als jetzt im Restaurant, wo du einfach nur Business as usual machst und das Restaurant schaut jeden Abend gleich aus, die Karte ist eigentlich immer das Gleiche. Du machst dein Ding, du bist weniger abgelenkt von vielen Sachen. Was eben dann auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich wieder nach Wien zurückgegangen bin.
Aber würdest du das Intermezzo Westösterreich positiv in Erinnerung behalten?
Oder lehrreich zumindest? Absolut, also positiv, absolut. Ich meine, Kitzbühel ist halt schon eine ganz eigene Welt. Also ich finde, Saison, 6 Tage, ich meine, was erzähle ich dir, aber 6 Tage im Hotel hackeln und dann hast du den einen Tag frei, wo du dich dann auch nur mit Kolleginnen und Kollegen zusammenschließt und mit denen irgendwie um die Häuser ziehst, ist einfach nur so dieses...
Es ist eine Bubble, du sagst ja, gerade absolut, eben, aber was erzähle ich dir, weil ich war auch selber 4 Winter in Kitzbühel bei der Familie Domschi und es ist halt eine Bubble, eine Blase. Saison arbeiten, ich würde auch bei jedem Menschen, jeden jungen Gastronomen oder Gastronomin einfach raten, einmal das mindestens zu machen, weil es halt irgendwie...
Also absolut.
...dich
also,
auch halt mal neue Challenges fix, stellt. Fix. Viel zu arbeiten natürlich, dieser Arbeitsaufwand.
Ganz anderer Lebensmittelpunkt, andere Gäste. Also ich will es nicht missen, ich weiß aber nicht, ob ich nochmal jetzt nach Westösterreich arbeiten gehen würde. Jedenfalls,
Westösterreich,
mich hat es dann eben nach Wien gezogen, aufgrund dessen auch, weil ich halt natürlich, ich bin teilweise an einem freien Tag nach Wien gefahren für 24 Stunden, um dort irgendwie meine Freunde und Freundinnen zu sehen und dann aber wieder zurück nach Kitzbühel direkt arbeiten ins Geschäft.
Ich kenne das,
ich weiß, aber du kannst ein Lied davon singen, ich weiß.
Na, aber ich habe es nur in Salzburg gehabt, also Wien ist halt nochmal eine andere Strecke.
Yeah,
also Wien, diese yeah. Fahrtstrecken. Und dann diese konträre Welt auch zu haben. Großstadt, Wien.
Absolut.
Grau und dunkel, aber dafür die Freunde dort. Ja, du bist ja Wiener.
Ja, und das hat mich dann aber zurückgezogen. Und damals hat Konstantin Filippo einen Sommelier gesucht. Und ich habe mir auch damals auch gedacht, so, okay, ich bin 21, ich bewerbe mich jetzt einfach mal dort und mal schauen, was passiert. Und
war Konstantin Filippo damals, als du mit 21 angefangen hast, sind jetzt so 8 Jahre...
Nur
in der Entwicklung, oder?
Also wenn man jetzt die Betriebe kennt und das, was das Restaurant Konstantin Filippo und er und seine MitarbeiterInnen machen, ist es damals, muss man sich vorstellen, nur das Restaurant in einem anderen Design als heute. Die Weinbar gab es noch nicht, das Bistro gab es noch nicht. Es war, glaube ich, in der Entwicklung alles. Und ich bin da, glaube ich, in einer Situation reingekommen, wo da viel im Aufbruch war. Also dieses
Wachstum
Bistro, auch, das Bistro war in Planung und es war noch nicht ganz klar, wer das Bistro dann macht. Bis dann die Entscheidung irgendwie auf mich gefallen ist. Das
Bistro liegt sogar nebeneinander, gell?
Und wir dann, glaube ich, 2014 oder 2015 das Bistro aufgesperrt haben, was, wenn ich das jetzt so erzähle, in heutiger Sicht, okay, ja, du hast da Lokal aufgemacht für jemanden anderen.
Du warst der Wirt im Oberfest.
Genau. Das klingt jetzt so dahergesagt, aber damals gab es ja, damals vor 7, 8 Jahren, war ja Weinbar, Plätze, um Wein zu trinken, waren die Restaurants.
Und nennen wir, wie viele 21-Jährige kennst du, die in so eine Herausforderung reingestoßen werden? Und vor allem dann noch mit dem Fact dazu, hey, das gab es vorher nicht.
Voll, absolut. Und ich denke mir, vielleicht war ich damals auch zu jung für die Position. Ich bin heute noch dankbar für das Vertrauen damals. Vielleicht würde ich ohne die Stelle jetzt nicht hier sitzen, weil das war eben schon diese Zeit, die Entwicklung, bis dann danach die 2 Sterne fürs Restaurant kamen. Das, was das Bistro damals gemacht hat, war für die damalige Zeit absurd. Also Masterclasses, Bernhard van Berg, Gabi Rubini.
Boah, das sind ja Top-Adressen.
Also heute rammelvoll wäre und wo du sagst, okay, wenn der die Masterclass x Euro kostet, wird trotzdem bezahlt.
Die Weine gibt es ja per se nicht. Also die Weine, die du genannt hast gerade, sind ja alles Unicorn-Weine. Unicorn nennt man eigentlich so Weine, die...
Voll selten, die Weine, ist es gefragt, ist es, selten es ist teuer.
Gar nicht gibt.
Es ist teuer, es ist gefragt. Und damals war das für 5, 6 Leute. Das heißt, ich glaube, der Zugang für Wein war damals ein ganz anderer, als er heute ist. Es war damals Beinhart Naturwein, wo die Weine natürlich auch noch ein bisschen anders waren, die Zugänge der Menschen, die in Wien leben für Naturwein, waren ganz anders, als sie heute sind, wo du früher einen gemischten Satz von den Andards, der damals vergleichsweise zugänglich war, wie lange du das erklären musstest, warum der jetzt trüb ist und warum der jetzt so schmeckt und warum das so ist, hast du heute Gäste, die halt zu dir kommen und sagen, okay, gib mir das trübste, wildeste, was du hast. Die Weine sind besser geworden, der Zugang ist besser geworden, anders geworden. Die Entwicklung ist positiv und die Zeit war dort absolut. Also das
wirkt
war,
sehr, sehr emotional auch ein
bisschen. Naja, ist voll. Und ich will das auf keinen Fall missen. Ich danke.
Hat dich auch viel beeinflusst.
Voll. Ich danke den Leuten dort viel zu verdanken. Und auch das, was sie jetzt machen, ist das passt.
Ist schon absolutes Durchziehen, das, was man macht.
Absolut. Und ich meine, das ist natürlich als 21, 22, 23-jähriger Mensch dort in diesem Strudel Sterne-Gastronomie, glaube ich, dass das Restaurant Konstantin Filippo schon auf einem Level ist, das vielleicht nochmal ein bisschen, oder immer auf einem Level war auch, das vielleicht sich von...
Aber bei allem dieser Konsequenz und diesem Qualitätsfanatismus in gewisser Hinsicht und auch was Neues zu stabilisieren auf dem Markt, da muss ja auch Momente gegeben hat. Also Konstantin Filippo ist jetzt auch ein sehr konsequenter Mensch, ein eigener Mensch. Das muss man ja auch sein, sonst wäre er auch nicht einer der jetzt sicher als einer der wenigen in die Frage kommt, auch für den dritten Stern. Also wir reden ja vom Michelin-Stern, einen dritten Stern, als zweite in Österreich. Was war da so der lustigste Moment mit Konstantin, wo du sagst, hey, da haben wir uns mal wirklich
Der lustigste Moment.
Der lustigste, absurdeste
Moment. Also ein Moment, glaube ich, den ich positiv oder interessant für meine eigene Entwicklung oder halt auch für meinen Zugang zur Gastronomie sehr schätze an der Zeit, ist, dass er immer schon verkörpert hat, dieses, das hat er selber mal gesagt, der Gast ist König, aber er ist nicht König in seinem eigenen Schloss. Und das ist ein Zugang, den er immer schon hatte, und das waren ein paar Situationen, wo Gäste, keine Ahnung, zu früh da waren, irgendwie Ansprüche gestellt haben, die ein Gast vielleicht gar nicht, den Anspruch kann er schon stellen, aber
absurdeste Anspruch.
Naja, halt ein Gast, der, keine Ahnung, 20 Minuten bevor das Restaurant aufsperrt, dasteht, dann ins Bistro zu mir rüberkommt, weil das Bistro schon offen hat, das Restaurant aber noch zu, und nichts anderes macht 20 Minuten lang, außer sich drüber aufzuregen, dass das Restaurant jetzt nicht offen war und was das für eine Frechheit ist und dass das überhaupt nicht geht und wie viel Geld man hier liegen lässt und dass das hier jetzt, die sollen aufsperren gefälligst, weil das sind Dienstleister, das sind Gastgeber, dass die Gäste dann zwar rübergekommen sind, aber dann nicht dort gegessen haben, weil das einfach...
Wie jetzt rübergekommen, ins Restaurant oder
dann sind ins Restaurant und es war dann so, dass sich die Leute so aufgeregt haben, dass die gegangen sind wieder.
Also die sind dann nicht mehr essen gegangen, ja, ins Restaurant.
Und der Zugang war aber jetzt nicht so, okay,
wir haben was falsch gemacht.
Fuck, wir haben was falsch gemacht, wir haben Gäste verloren, sondern du zahlst hier viel Geld, aber du hast nicht den Anspruch, hier dich aufzuregen die ganze Zeit, weil das Restaurant zu
ist. Unbegründet,
ja. Unbegründet,
auch, genau. Weil du kannst ja nicht kommen, wenn du willst. Das geht ja nirgendwo. Das geht bei deinem Arzttermin nicht, das geht bei der Bank nicht, das geht auch nicht.
Du kannst auch nicht
zum Spar gehen.
Ich verstehe, wenn es Vollgas schüttet oder hagelt und man sperrt ein bisschen früher auf, aber die Öffnungszeit ist die Öffnungszeit. Und ich sage jetzt nicht, okay, nur weil der Gast mal ungemütlich ist und sich aufregt, muss man ihn raushauen. Das ist ein Blödsinn. Aber ich glaube, man muss, und jeder sagt immer, wir müssen Gäste erziehen und man muss sagen, man muss ja auch ihre Grenzen ein bisschen ausloten, das heißt, was den Wein betrifft oder was das betrifft. Ich glaube, man muss nicht jeden gleich raushauen, aber man hat das Recht, wenn du mich einlädst zu dir nach Hause und ich latsche mit Schuhen auf deiner Couch rum oder drehe Glühbirnen bei dir raus, dann wirst du auch sagen, hey, worum geht's? Und ich finde, man kann einen Raum schaffen, wo sich möglichst viele Leute wohlfühlen, im besten Fall, aber man muss sich selber auch ein bisschen wohlfühlen. Das war, glaube ich, etwas, was aus der Zeit, was dort geschaffen wurde, wurde das ganz gut verkörpert.
Ich glaube, das ist auch ein schöner Cut, zu sagen, auf deine weitere Station. 4,5 Jahre, schöner Abschluss, Stefan.
4,5 Jahre war schon, ja, es war ja schon
super schön, war schon tough. Anscheinend viel mitgenommen und immer noch sehr, sehr, sehr prägend für dich. Was hast du? Da kommt der Typ 20 Minuten früher, oder der Herr oder die Dame ist ja, was hast du nicht genau definiert, ja. Aber der kommt rüber und flegelt dich an der Bar und du stehst nur vor ihm so, hey, ich habe offen, ja, aber gerne, aber ich kann jetzt nicht dafür, dass das Restaurant nicht offen hat.
Absolut, und ich denke mir, das ist ja immer auch zusammenhängend. Also das ist, wenn du jetzt sagst, okay, das Restaurant hat noch zu, wir kommen her, und da regt sich aber dann jemand durchgehend über das Restaurant auf, das ist ja dann nichts.
Danke.
Ich habe dann auch damals den Chef angerufen und gesagt, hey, nur damit Sie Bescheid wissen, die sind richtig schlecht drauf. Die sind richtig schlecht drauf. Und dann als Chef zu sagen, okay, die kommen her, die haben lange im Vorhinein reserviert, waren zu früh, sind brennheiß, weil die Hütte nicht offen hat und sind jetzt schlecht drauf und wir müssen jetzt irgendwie mehr machen, damit die wieder mal auf Null sind. Das heißt, die haben noch nicht mal den schönen Abend, sondern die sind nur mal auf Null, wie sie vor ihrer Ankunft waren.
War dann eigentlich deine Aufgabe auch, ein bisschen die Leute zu beruhigen? Also das ist ja,
ja, oder halt, aber das halt weiterzugeben und dann einen Chef zu haben, der dann auch sagt, okay, wir werden halt nicht für sie kochen, ist für mich ein Move.
Achso, es wurde dann vom Restaurant verweigert, der Besuch verweigert.
Und das auch selber zu machen, ist für mich etwas, wo du sagst,
das ist Wahnsinn.
Ist absolut, aber ich finde es legitim. Ich finde es legitim, weil nur weil du viel Geld zahlst, hast du nicht das Anrecht zu entscheiden, welche Musik gespielt wird, welches Licht, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Gewand tragen. Da hast du kein Anrecht
drauf. Du hast es gerade eher besser zusammengefasst, wie du sagst, hey, die kommen ins Restaurant und sind schon schlecht drauf. Die haben ja nicht mal die Chance gegeben, dass du das machst, sondern es macht
eben Sinn. Und wegen einer Banalität, wenn die jetzt sagen, okay, es schüttet draußen und du stehst 20 Minuten im Regen, okay, aber es gab ja ein anderes Lokal, das Nebenlokal hat er offen, da hat er immer so, hey, come on, und der war nicht zu beruhigen, weißt du, und das will ich...
Schon Konsequenz auch, zum Schutz der anderen Gäste und vor allem seiner Mitarbeiter, oder?
Und ich denke mal, wenn du in so einer Position bist, das auch als Angestellter zum Beispiel machen zu können, wer hatte ein paar Mal noch solche Erlebnisse und immer wieder sehe ich diese Situation vor Augen, wie das damals gehandelt wurde, wo die Gäste auch gesagt haben, okay, die waren schon heiß, richtig heiß, aber ich glaube das schon, dass das auch ankommt. Also dieses, ich keine Ahnung, ich sage das heute auch noch gern zu meinen Gästen oder ich lobe auch meine gute Gäste, kann man auch loben, finde ich. Es ist immer nur in eine Richtung und sagen, was war so ein schöner Abend und
Ding. Wir regen uns ja auch immer nur auf.
Und wo du aber dann zu den Gästen sagen kannst, hey,
danke.
Vielen Dank an euch, es hat extrem viel Spaß gemacht heute. Das ist ja das Beste, was passieren kann, wenn alle eine gute Zeit haben.
Ja, aber es wird immer darüber geredet, auch oft, wie unfassbar anstrengend oder die Gäste waren. Aber andererseits habe ich auch Gästeerfahrungen, darum mache ich das auch so gerne und habe es so lange gemacht und werde es immer wieder machen. Wo du sagst, boah, ey, was hat sie für geile Gäste, ist jetzt ein Wahnsinn. So eine tolle Zeit voll. Haben, einfach wo du einfach was mitnimmst und auch nach dem Service rausgehst und denkst so, hey, das waren jetzt richtig coole Leute. Und ich habe echt Freunde auch gefunden als Gäste, die aber jetzt nicht in der Gastronomie sind. Also das, ich war auch mal dein Gast, ja, aber wir arbeiten gleich in der gleichen Branche, aber auch Freunde zu finden, die du kennenlernst aus deinem Gast und denkst so, wow, ihr habt mir heute den Abend versüßt. Nicht ich euch und ihr mir anscheinend auch.
Absolut.
Das passiert schon, aber was liegt das? Das ist schon ein bisschen Empathie und einfach auch Spannung als auch Gast, oder? Als Gast auch spannend.
Ja, und dass ich das, keine Ahnung, ich habe schon das Gefühl, dass die Gastronomie ein bisschen jünger geworden ist in vielen Bereichen, dass nicht mehr alles so verkrampft ist und dass du jetzt nicht sagen musst, okay, es ist jetzt wichtig, dass ich das Essen von rechts einstelle. Und es ist wichtig, dass ich den Wein von links präsentiere und das und das. Alles, was wir gelernt haben, ich finde das ein super Base und ein super Einstieg in etwas. Aber das, was du dann de facto machst...
Naja, das Wichtigste war, dass du logisches Denken kannst. Das
wird immer so sein. Ja, natürlich, aber du lernst mit Geridon zu arbeiten. In den wenigsten Restaurants hast du mittlerweile Geridons, also Stefan, Beistelltische.
Stefan, ich war Chefsommelier die letzten 3 Jahre beim Obauer. Und ich habe im Wirtshaus gelernt.
Ja,
Teller ich auf meinem Arm stapeln
konnte. Ja, natürlich. Aber ja, deswegen.
Es waren Leute beeindruckt davon. Eben, hallo. Voll. Vom Tellerstapel.
Eben, deswegen. Der Zugang hat sich ein bisschen geändert, glaube ich. Und es ist auch nicht mehr dieses, es wird weniger. Oder vielleicht habe ich den Eindruck, dass es weniger wird, weil das Konzept, in dem ich jetzt bin, ganz anders ist als das, was ich davor gemacht habe. Ein bisschen entspannter ist als das, was davor war.
Du hast ja dann wieder mal einen Laden aufgesperrt.
Nochmal also lokal Philippo aufgesperrt. Filippo
ging es ja mal dann wohin? Aber wieder in Wien, in den 6. Gemeindebezirk.
Der Simon Schubert, mein lieber Freund, hat mich angerufen und mich gefragt, ob wir uns treffen können.
Simon Schubert vom Gasthaus Resnicek.
Mittlerweile Resnicek.
Florian im Hof,
genau. Davor im Rats und Sohn, Chefsommelier. Er hat mich angerufen und hat mir von einer Idee erzählt, von einem Restaurant im 6. Bezirk. Offene Küche, kleines Team, Tische mit Schubladen und der Fabian Günzel ist der Chef.
Wer ist Fabian Günzel?
Fabian Günzel ist jemand, den ich schon im Coburg unter anderem kennengelernt habe. Damals eigentlich noch als Praktikant, der damals so ein bisschen den Ruf als Kettenhuhn-Zuchef hatte und wo viele Leute, als ich gesagt habe, ich fange bei Fabian Günzler an, gesagt haben, pff, ist das sicher?
Aber darf ich kurz einhaken, das ist, wie viele Leute haben das gesagt? Ich habe damals in der Freundschaft angefangen, also bevor ich in der Freundschaft damals mein großartiges Sommerpraktikum gemacht habe, haben auch Leute gesagt, hey, pass auf, das ist ziemlich wild und pipo und mich gewarnt vor dem Willi Schlögel oder Johannes Schellhorn oder vor allem Willi und ich habe da eine der besten Erfahrungen meines Lebens gemacht. Also ich habe dort so viel lernen dürfen oder das hat sich nicht bewahrheitet oder diese Leute, die dir das gesagt haben, die habe ich seitdem auch irgendwie nie wieder irgendwie gesehen oder wie war das bei dir? Haben die Leute, die damals auch schlecht geredet haben, über eine gewisse Person, wo du hingehst, dann hast du die, weißt du,
gibt es sie noch in der Branche? Ich glaube, sie haben nicht wirklich schlecht geredet. Sie haben nur eine falsche Vorstellung gehabt oder sie haben einen Menschen gesehen, glaube ich, der in der Gastronomie gearbeitet hat, den sie kannten von vor 3, 4, 5 Jahren. Und haben das aber umgelegt, dass die Person genau gleich ist. Ich denke, der Zugang zum Mitarbeiterinnen führen ist ein ganz anderer, wenn es dein eigenes Lokal ist, wenn du mehr angewiesen bist auf die Leute, als wenn du jetzt irgendwo als Sous-Chef oder als Restaurantleiterin arbeitest. Ist der Zugang zum Angestellten führen ganz ein anderer, wenn du selbstständig bist. Und ich hatte auch, mein Erstkontakt mit Fabian war auf der Baustelle vom End.
Hat er, war er der Baustellenchef?
Der war natürlich auf der Baustelle.
Aber war er der Chef?
Na, sicher.
Sicher war er der Chef.
Geil. Also der war jeden Tag auf der Baustelle und ich bin dahin und der hat auch zu mir gesagt, so Alter, weißt du, was es heißt, ein Restaurant so aufzusperren? Weißt du, was das heißt, in dem Team zu arbeiten? Ding. Und da war ich schon auch, okay, der fordert schon. Ich muss aber schon auch dazu sagen, dass halt die Schule beim Filippo, da war ich schon auch ein bisschen schmerzbefreit, was Chefs, die Köche sind, die sich selbstständig machen, und da sage ich bewusst nur Köche, die sich selbstständig machen, weiß ich, dass das Energielevel so hoch ist. Deswegen war ich ein bisschen abgebrühter, glaube ich, dann mit Fabian. Und der Fabian...
Also du hast durch die Filippo-Schule, die vielen Jahre beim Konstantin, schon ein bisschen eine Abgebrühtheit gehabt.
Ja, voll.
Eine Erfahrung auch gehabt, zu sagen, hey, I can stand the heat.
Ja, absolut, absolut. Und dann war die Zeit dort, ich glaube, der Fabian hat sich geändert in eine Richtung, wo er sagt, du machst gute Arbeit, du hast eine Ruhe, und hat dort in den ersten 4,5 Jahren, wo das Team sehr klein war, ich glaube, es waren 3-4 Köche.
War eigentlich also Fritz damals auch schon da?
Fritz kam dann später dazu, eine Köchin war dabei und zu zweit im Service, der Simon und ich, wo du sagst, 36 Gäste, Full House, zu zweit im Service. Wer das End kennt, weiß, okay, das Besteck liegt in einer Schublade. Das heißt, da haben wir bei uns ein bisschen Arbeit erspart. Aber das war schon hardcore. Und
wenn du anspruchsvolle Gäste hast, das vergisst man immer. Voll. Also nicht nur Essen hinstellen und danke, ciao sagen, dann voll. Hast du einen Tisch, wie wir uns kennengelernt haben, die halt bei 6 Gängen 6 Flaschen bestellt.
Absolut. Aber der Fabian hat da, glaube ich, eine Mannschaft geformt, damals schon, die einen super Job gemacht hat. Der Fabian war da, glaube ich, sehr visionär, auch wo er das Lokal aufgemacht hat. Also im 6. Bezirk, fast bei der Gumpendorfer Straße, Gürtel. Nicht die beste Gegend für die Leute, die es nicht kennen, für Restaurants.
Schule gegenüber, Schule links von einem.
Berufsschule gegenüber. Genau. Also sehr kontrastreich. Also wenn du dort bist, große Empfehlung. Das war schon Action. Das waren auch wieder fast 4,5 Jahre, wo der Simon damals in die Selbstständigkeit gewechselt ist, wo ich das dann übernommen habe und wo ich wahrscheinlich auch noch arbeiten würde, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Dass mich der Moritz Herzog, den ich auch schon lang kenne und im Oberfest irgendwie schon gesagt habe, im Oberfest, als wir uns da getroffen haben und eine gute Zeit miteinander hatten, haben wir irgendwie so schon irgendwann machen wir was gemeinsam. Auch wenn es vielleicht nicht ausgesprochen wurde, aber wir hatten beide das Gefühl, dass das
passiert. Wie lange kennst du den Moritz schon?
Ich glaube, Moritz kenne ich seit Oboface war 2014, 15. Also lang und
lernen. Ich muss kurz einhaken, tut mir leid, Stefan, aber unser Tontechniker hat nichts mehr zum Trinken. Du anscheinend auch nicht mehr. Und es trifft sich ganz gut, ich glaube. Ja, du hast einen Wein mitgebracht.
Ich habe einen Wein mitgebracht.
Mit Freunden sogar.
Genau.
Was haben wir da Schönes? Bevor wir jetzt weiter in...
Ich habe was mitgebracht von Leuten, die ich sehr schätze, die Weine, die ich sehr schätze. Das ist ein Wein, der, glaube ich, eh mittlerweile bekannt ist, von Lydia, Martin und Andi Nittenhaus. Grüne Veltliner Elektra. Grüne Veltliner vom Leiterberg.
Das ist aus dem Burgenland. Grüne Veltliner aus dem Burgenland.
Okay. Steht auf reinem Kalk. Der Martin sagt immer, es ist antiklassisch-klassisch, weil es ist direkt gepresst, auf der Vollhefe, große Stockinger Fass. Und das Grüne Veltliner finde ich ein bisschen eine andere Idee von Grüne Veltliner, die aber so viel Spaß macht. Die auch 2017 war der erste Jahrgang, den ich im Obofest damals kennengelernt habe. Und das ist irgendwie auch was Schönes an diesem Wein und dem Gastronomie-Thema, dass du Weine siehst, wie sie wachsen, wie sie sich verändern, wie der Zugang dazu ist. Also schöner Wein aus 2022. Sehr zum Wohle.
Zum Wohle. Also kein Smaragd?
Kein Smaragd heute.
Kein Smaragd heute.
Um meinen vorigen Gedanken auszuführen. Moritz Herzog hat vor, glaube ich, 10 Jahren oder länger einen Weinhandel aufgemacht für Naturwein in einer Stadt, die damals, wir haben vorher darüber gesprochen, glaube ich, nicht 100% bereit war für Naturwein, der es aber trotzdem gemacht hat und, glaube ich, auch ziemlich einen steinigen Weg hatte, das durchzutreiben. Wir haben im Konstantin Filippo damals eine super Zusammenarbeit gehabt und hat mittlerweile einen Naturweinhandel, der, glaube ich, in Wien nicht mehr wegzudenken
ist. Also der Weinhandel von Moritz Herzog ist der Weinskandal.
Genau.
Weinskandal sicher der führende Naturweinhändler in Österreich?
In Ostösterreich, weil Westösterreich
ist wer? Ist,
nein, Westösterreich ist halt Naturwein, glaube ich, noch nicht so angekommen, dass
okay,
du sagst,
dass das vielleicht. Jetzt haben wir ein Streitgespräch führen, was ist Naturwein? Lieber Stefan, was
ist
Naturwein?
Das ist vielleicht ein anderer Podcast. So.
Nein, was ist Naturwein, Stefan? Was ist für dich Naturwein?
Für mich ist Naturwein Weine, die entstehen, abgesehen von der Weingartenarbeit mit Verzicht auf Herbizide,
Insektizide. Also ich glaube, wir beide sind uns einig, bevor wir weiter debattieren. Stefan Martin und ich sind uns beide ganz klar sicher und der Meinung, dass Wein, der nicht aus vitalen Gärten kommt und sprich gesunden Gärten kommt, niemals großer Wein werden wird. Also lassen wir mal die Weingartsarbeit weg.
Das heißt, und dann ist aber halt, ist halt dann der Keller nochmal der zweite Punkt, genau, denke ich. Punkt. Und es gibt, glaube ich, viele Weingüter, die sagen, wow, wir sind biodynamisch, wir schauen im Weingarten echt und dann kommst du in den Keller und du glaubst, du bist am Mars. Also das kann natürlich auch immer Naturwein sein, aber und ich sage auch nicht, dass jetzt Naturwein nur das ist, was in der schmutzigen Garage oder im Hinterhof entsteht. Aber ich glaube, die Auffassung ist dann oft, und ich sage auch nicht, dass Naturwein ungefiltert oder orange sein muss oder so, ich glaube, die Naturwein-Auffassung geht von bis. Und das jetzt festzuschreiben, ich glaube, da
reicht es die Stunde nicht.
Genau, da überschreite ich meine...
Moritz Herzog ist der Chef und Gründer von Weinskandal.
Wenn es einer weiß, dann er.
Dann der Moritz. Genau. Und Weinskandal hat sich im österreichischen Markt in dem Bereich eine Messlatte gelegt, die ja, in einem schwierigen Markt, wo so ähnlich ist, wie du sagst, das ist...
Genau, und wir haben uns damals kennengelernt in dieser Zeit, wo das Oberfest irgendwie die einzige Anlaufstelle wirklich für Naturwein war, als Bar, nicht als Restaurant, sondern als Bar. Und irgendwie war damals schon das Feeling, irgendwann werden wir was gemeinsam machen. Und dann kam die Zeit, als er mich gefragt hat, ob wir nicht eine Weinbar aufmachen sollten. Und da gab es vor der Rundbar eine andere Überlegung, dann war das wieder irgendwie so halb auf Eis und irgendwann haben wir uns getroffen und er hat gesagt, okay, es gibt diese Bar im 7. Bezirk, die Rundbar heißt, die es seit 2015 gibt, die aber jetzt einen Pächter suchen. Ich habe gesagt, okay, ja, schauen wir es uns mal an, weil ich kannte die Bar davor nicht. Das war davor so ein All-Day-Hangout, Frühstück, Mittag, Abend, aber jetzt nichts wirklich, wo du zum Weintrinken hingegangen bist. Und als ich drin stand, war ich so, pff, man, jetzt weiß nicht, da vorne ist die Polizeistation. Die Gasse ist wie ein Tal, da hast du sicher Stress mit den Leuten, die rundherum leben. Und das Geile an der Bar war aber eigentlich, dass wir diese Bar übernehmen konnten, ohne groß umzubauen. Das Lokal war fast fertig. Die Weine waren da, weil es halt den Handel gab. Und die Planungsphase war natürlich ein bisschen länger, aber halt dieses, okay, wir können ins Lokal rein, das war April. Und Anfang Mai haben wir dann die Rundbar eröffnet.
Mai 2022. Und die einzigen Beschwerden, die es jetzt gibt, sind von den Wirtsleuten, also vom Stefan selber, wenn die Gäste zu lang sitzen.
Nein, das glaube ich nicht.
Ich glaube, du bist der schlechteste Mensch im Zusperren. Okay. Noch genau. Mir. Aber ich habe zum Glück kein eigenes Lokal.
Wenn mich Leute fragen, wie lange habt ihr offen, sage ich immer, so lange Spaß macht, das ist halt immer ein bisschen schwierig.
Ja. Also Kompliment fast. Danke. Also Rundbar, immer am besten um 1 Uhr früh nochmal anrufen vorher, weil es kann sein, dass auch zu ist.
Ja.
Habe ich auch schon erlebt.
Hast du auch schon erlebt, aber das ist halt deine Montagszeit noch.
Das waren meine Montagszeiten, jetzt ist der Donnerstag. Und dich erfüllt die ganze Geschichte, oder? Du bist drinnen.
Es ist, was ich im Oberfest irgendwie mir gedacht habe, ist dieses Weinbar ist richtig lässig, Weinbar macht richtig viel Spaß. Ich schätze auch einen Restaurantbetrieb, wo du eine Reservierungsliste kriegst und du weißt, okay, 36 Gäste, alle großes Menü, ein paar Weinbegleitungen, der trinkt Flasche, das. Um 19 Uhr geht's los, um 23 Uhr geht der letzte Gast, spätestens um 1, wenn es hart kommt, bis daheim. Ist auch was Lässiges und was Tolles.
Ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass du dir aber irgendwie mit dieser Bar sowas geschaffen hast. Was ich immer ganz wichtig finde, ist so einen Platz zu schaffen, der dir Spaß macht.
Das ist natürlich ein bisschen entstanden auch durch den Zugang, den der Moritz, mein Chef, zu dem Ganzen hatte, der selber auch aus der Gastronomie kommt, der auch im Coburg war unter anderem, der aber auch gesagt hat, er macht die Gastronomie nicht mehr. Also er sieht, dass in der Location eine Weinbar super funktionieren kann, aber er stellt sich nicht selber rein. Das heißt, er braucht Leute, auf die er sich verlassen kann, mit denen er etwas durchziehen kann. Und ich glaube, da habe nicht nur ich das geschaffen, sondern meine Kolleginnen und Kollegen, der Moritz, alle, die bei Weinskandal und der Rundbar irgendwie mitarbeiten. Und so wie die Rundbar jetzt dasteht, es war immer auch ein Prozess, weißt du, weil wir haben auch gesagt, okay, wir haben da eine super Musikanlage stehen, was spielen wir für Musik? Und ich denke mir, gerade Musik kommt oft auch ein bisschen zu kurz in der Gastronomie. Also du machst auf, dann hängst dort einen Lautsprecher hin und im anderen Raum einen und das war dann die Akustik. Und ich glaube schon, dass Akustik einen massiven Faktor spielt, wie die Stimmung im Lokal ist.
Akustik, habe ich in der Freundschaft immer kennengelernt, da wurden immer Platten aufgelegt. Und auch mal zu sagen, hey, wir spielen gerade eine Platte. Punkt.
Eben.
Und das war halt von Young Horn über Kim Middleton Brothers.
Alles dabei. Wo du natürlich, weißt du, wenn du jetzt einen ganz arg speziellen Nischen-Musikgeschmack hast, dann wirst du nicht sagen können, okay, ich spiele die Musik, die ich selber daheim auch höre in der Bar. Also das wäre schon arg, wenn du jetzt, keine Ahnung, ganz orge Metal-Geschichte
zum aber Beispiel. Aber spielt ihr Platten oder spielt ihr
Playlists? Nein, wir spielen Playlists. Aber dadurch, dass diese Bar, von der wir sprechen, die Rundbar, die war ja nicht einfach so wie sie ist, sondern die wurde davor betrieben und wurde davor betrieben von einer Firma, das ist das Rund, der Thomas Kinas, der sehr viel Liebe ins Detail gesteckt hat, was die Soundanlage angeht, was das Licht angeht, etc. Das heißt, wir konnten da halt
aus dem Vollen schöpfen.
Voll, absolut. Und die Musik, die man dann spielt, das ist etwas, was wir gerne hören. Das ist, und ich glaube auch, wir fühlen uns sehr wohl. Es ist für uns ein Wohnzimmer, aber es soll auch für alle anderen ein Wohnzimmer sein. Und ich glaube, der Grat ist sehr schmal zwischen, es gibt dann immer diesen Style, so, ja, das ist unsere Hitten und wenn es da nicht passt, dann geh. Aber ich denke mal, wenn sich die Leute, die drin arbeiten, nicht wohlfühlen.
Darum hast du Birkenstock und Jogginghosen an?
Darum trage ich Birkenstock und Jogginghosen, ja, absolut. Und das ist, privat mit dem Privatgewand arbeiten ist was extrem viel Spaß macht. Ich meine, mein ganz Privatgewand hat Flecken.
Ich sehe dich ja ganz anders, ich sehe ja, was du vorher gemacht hast. Wir kennen uns gut, wir sind Freunde und wir sind vor allem geschätzte Kollegen auch noch dazu. Der Punkt ist, hast du dann Gäste, die das bisschen offended, wenn du mit deinen Birkenstocks und mit der Jogginghose kommst, oder ist es...
Ich glaube, das schon... ein paar Leute irgendwie so irritiert sind. Der große Vorteil ist, die Bar ist im 7. Bezirk, also da ist viel Klientel, das Birkenstock auch trägt oder...
Oder halt einfach anders ist.
Um auf den Fabian Günzel zurückzukommen, wenn er kommt, ziehe ich festes Schuhwerk an, weil ich weiß, dass er schätzt.
Aber könntest du für mich eine kurze Hose anziehen, bitte, wenn ich komme? Weil ich das hier super wadeln. Du alter Bergliebhaber. Du bist ja ein Bergliebhaber auch noch,
das oder? Das auch, ja.
Also abseits von dem ganzen Gastro-Wahnsinn bist du auch ein Bergliebhaber. Jetzt komme ich mal kurz zu einer Frage. Jetzt erzählst du uns da von deinem Programm, volles Rohr, geil. Wir haben Palais Coburg, eigentlich liest sich das wie ein Zeugnis. Am Ende rum raus, Jogginghose und Birkenstock und jetzt komme ich auf die Berge. Du hast irgendeinen Ausgleich auch, oder? Irgendwann musst du einen Ausgleich haben zwischen dem Ganzen. Das ist immer höchstes Niveau, selbst eine Rundbar ist ja weintechnisch. Du hast nur Weinleute da sitzen, immer auf Niveau performen. Da kannst du dann einfach sagen, ja, ist Trieb. Das sagt man dort auch nicht, das ist ja...
Absolut, also ich glaube... Ich habe immer schon sehr viel gearbeitet, also arbeitet für mich einen sehr hohen Stellenwert.
Aber warum hast du gern gearbeitet? Entschuldigung, jetzt mal zurück, weil gern gearbeitet, darauf das will ich irgendwie hinaus, weil ich habe auch immer gern gearbeitet, habe andere Beispiele erlebt und hatte das Glück, einfach tolle Arbeitgeber auch zu haben, dieses Fordern und Fördern.
Ich glaube, das hat ein bisschen auch damit zu tun, weil ich glaube, Gastronomie ist eine Branche, wo man sich vorstellt, hey, eigentlich das eh... lässig. Und ich glaube, die Branche hat sehr viel Aufwind bekommen durch Netflix oder halt den...
Ja, die Dokus
also,
halt.
Also halt, Leute glauben jetzt, hey, wäre doch lässig, hier in der Bar ein bisschen Wein auszuschenken. Ich habe auch Anfragen bekommen, wo man sagt, hey, kann ich einsteigen oder kann ich arbeiten bei euch, die aber nichts mit Gastronomie zu tun haben. Wo ich sage, das ist eh super und ich finde es gut, dass Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen irgendwie einen Zulauf bringen in die Gastronomie. Aber oft... sind das halt Gäste, die bei uns sind, die sagen, sucht sie eigentlich Leute? Wo du sagst, ja, hast du in der Gastro gearbeitet? Nein, aber es schaut urleibend aus. Für viele Leute ist es halt ein bisschen Flaschen aufziehen und ausschenken und man sieht aber nicht das Ganze dahinter.
Ja, das Klassische, was mir damals als junger Mann auch gesagt wurde, du machst eine Lehre als Kellner, was soll das dir werden? Aber
ich glaube, irgendwann kommst du als Gastronom oder als Gastronomin in eine Phase oder überschreitest du einen Punkt, wo Gastronomie nicht, weil das nicht mehr Arbeit ist. Wo das für dich eben so ist, als würdest du bei dir daheim Leute begrüßen. Und du würdest jeden Tag irgendwie ein Fest machen mit 30, 40 Leuten und du bedienst die. Mhm. Sie kennen sie nicht alle, aber du bedienst sie. Es ist nicht mehr dieses Arbeitsmäßige, sondern du verbringst zwar sehr viel Zeit, du arbeitest sehr viel, aber es ist nicht mehr so, fuck, ich muss in der Arbeit, das ist zart, sondern du gehst ja, du halt gern hin,
mit deinen Herausforderungen,
du machst ein Mise en Place und dann geht der Abend los und mittlerweile ist es halt schon so, dass es halt bei mir kann sein, ein Dienstagabend, nichts los, ich bin um 11 daheim, es kann aber auch ein Dienstag sein, okay, Full House.
Aber du machst es gern.
Ich mache es urgern und das ist halt genau das, worum es geht. Und natürlich kann man sagen...
Aber warum machst du es gerne?
Genau aus dem Grund. Also es ist
weil es ein Gefühl gibt, weil du gerne Gastgeber bist, weil
ja,
du gerne
und es,
willst,
und es
dass ist, Leuten gut geht. Und
was auch, glaube ich, ein Unterschied ist in der Weinbar zu dem Sterne-Restaurant. Im Sterne-Restaurant kommen auch immer wieder Leute, die du kennst. Aber in der Rundbar zum Beispiel, ein guter Freund von mir hat gesagt, schreib dir den Tag auf, an dem du einen Abend hast, wo du niemanden kennst. Und jetzt haben wir 2 Jahre offen, den Tag gab es tatsächlich noch nicht.
Ist wunderbar.
Das ist schon was Lässiges, wenn Leute immer vorbeischauen können. Und es ist, ich arbeite sehr viel, ich arbeite sehr gern. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, auf den Ausgleich, was zu dem Ausgleichsteil beigetragen hat, ist, dass wir seit Oktober letzten Jahres, wir hatten eigentlich immer Montag bis Freitag offen in der Rundbar und nur am Abend. Und seit Oktober letzten Jahres haben wir auf eine 4-Tage-Woche umgestellt, aber den Samstag dazu aufgedacht.
Das also ihr habt Montag 6, bis Samstag
6 offen? Öffnungstage, aber alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine 4-Tage-Woche.
Drum kannst du heute auch da sitzen, oder?
Drum sitze ich da und bin nicht im Geschäft, genau. Und das ist, ich habe da oft mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen, die sagen, 4 Tage, wie soll sich das ausgehen, wie Ding? Und ich glaube, die Vorstellung, die viele Menschen bei einer 4-Tage-Woche haben, ist so herrlich, ein Tag mehr frei, mehr Freizeit, weniger Stress in der Arbeit und du kommst in die Arbeit, bist völlig yin yang. Ich hatte die Einstellung auch, aber als wenn du dann echt 4 Tage arbeitest, du siehst dich viel seltener mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, das heißt, du hast viel mehr Kommunikationsbedarf und du hast aber auch, wenn du gastronomisch gewohnt bist, keine Ahnung, 50, 60 Stunden Wochen, mehr Freizeit. Und dieser dritte Tag frei ist schon einmal, glaube ich...
Aber schaffst du den Tag ohne Arbeit? Also du hast ja eine andere Verantwortung.
Was es ist eben, und das ist, du musst Verantwortung abgeben und ich glaube, das ist etwas, was eine der größten Schwierigkeiten ist, als Führungsposition in der Gastronomie, dann Dinge abzugeben, weil es sind, du weißt es selber, viele Gäste kommen wegen dieser einen Person ins Lokal und sind immer so... Ist der Stefan nicht da oder ist der Maxi nicht da? Ich verstehe schon, dass das dann immer sehr personenbezogen ist, ja. Aber ich glaube, die große Challenge ist, etwas zu schaffen, wo du immer hingehen kannst, wo du dich freust, wenn die Person da ist, aber jetzt nicht gehst, weil die Person nicht da ist.
Was machst du denn in die 3 Tage? Erzähl. Außer Podcast heute aufnehmen und genau. Champagner und grüne Veltliner aus dem Burgenland zu trinken, was ja übrigens großartig ist. Gratuliere an die Familie Nittenhaus. Ja. Gratuliere und danke, dass du das teilst mit uns.
Ja, aber gern. Was mache ich an den Tagen? Also es ist Sport wahrscheinlich gar nicht so das Thema, aber ich glaube einfach Zeit mit Leuten verbringen, denen ich gern Zeit verbringe.
Wenn du sagst, Leuten Zeit zu verbringen, schön, dass ich kurz reingrätsche. Wie wichtig ist, dass deine Freundin nicht in der Gastronomie ist?
Ob das wichtig ist, meinst du?
Also ja, als Ausgleich so während dem Gastrogeschäft.
Boah, wenn meine Freundin in Gastronomie wäre, glaube ich, wäre es noch ein bisschen wilder, weil wenn du halt eine Person hast, die nicht in dem ganzen Wahnsinn involviert ist, hast du jemanden, der dich ein bisschen erdet im Sinne von so, okay, ich weiß, es ist wichtig, es ist eh, aber magst nicht heimkommen, so auf die Art. Und ich denke mal, wenn du nur dich mit Gastromenschen umgibst, ist es auch geil, aber du kommst halt einfach nicht mehr raus, wo wir wieder bei dem Saisonthema reden.
Saison ist auch wichtig und ist cool und ist auch essentiell für gewisse Gebiete, weil in Oberdauern, in Kitzbühel und in Sölden wird einfach im Sommer nicht gleich viel los sein und im Frühling und im Herbst wie im Winter. Du musst das ja komprimieren irgendwie.
Voll.
Ich hätte noch eine wichtige Frage an dich. Also mehrere eigentlich noch, aber die wichtigste ist für mich so, du hast ja unfassbar prägende Situationen. Finde ich ja geil, weil wir zwei Wahnsinnigen könnten uns ein Lokal setzen und dann schauen uns wer an. Der 20 Jahre älter sagt so, hey, ihr jungen Burschen, woher wollt ihr das über Wein wissen? Ja, weil wir halt auch schon ein paar Meter gemacht haben und uns ein bisschen was angeschaut haben. Aber wer war von diesen ganzen prägenden Stationen dann auch oder abseits der Stationen eine Person für dich, die schon ein bisschen geprägt hat?
Also ich glaube, 2 Personen, die mich sehr geprägt haben oder die mich sehr beeinflusst haben, waren, ich hatte einmal eine Zwischensituation zwischen zwei Restaurants, es war im Restaurant Wetter im 16. Bezirk. Das war die Lea und der Retus, das sind die Betreiberinnen und Betreiber, sie ist leider an Krebs verstorben. Und das war nach dem Konstantin Filippo und das war im 16. Bezirk, oder ist noch immer im 16. Bezirk, aber das waren von der Arbeitgeberseite so angenehme Leute, die mir auch ein bisschen vermittelt haben, okay, man ist Arbeitgeber, man ist Arbeitgeberin, aber die Personen arbeiten mit dir und die arbeiten nicht für dich. Und diese Einstellung ist großartig, das als Chef zu verkörpern. Und ich finde generell, viele Arbeitgeber vergessen drauf, dass sie ein super, super Team haben und dass sie auch ein bisschen Verantwortung an dieses Team abgeben können. Und dass sie sich darauf verlassen können, weil die Leute stehen de facto mehr am Floor und haben mehr Feedback von den Gästen, als dann die Leute, die es dann tatsächlich führen. Und das ist was super Wichtiges, glaube ich. Und das ist,
also offener Austausch hat dich da so weiterentwickelt?
Du, offener Austausch, es ist halt natürlich, ich kann natürlich jetzt sagen, ich mache ein Lokal auf und sage, okay, was ich sage, hat Gewicht und alles andere, wenn du sagst, bist du sicher, dass wir das dorthin stellen oder dass wir es so machen oder so? Na sicher, bin ich mir sicher. Dann wirst du irgendwann mal allein da stehen oder mit sehr hoher Fluktuation zu kämpfen haben. Aber ich glaube, dass die wirklich großen Führungsköpfe das Potenzial sehen,
viel Meinung sich reinzuholen.
Sich viel Meinung reinzuholen. Und das ist, muss ich entscheiden jetzt mit dem ganzen Team, ob der Polster grün ist oder rot. Aber
ich finde es auch wichtig.
Aber einfach zu fragen, aber einfach mal zu fragen, wie findest du das? Was hältst du davon?
Und wenn nur die Nachfrage ist, dass ich selbst bejaht.
Und dann, oder dass du dann auch drüber sprichst, weil wenn ich dann meine Antwort gebe und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sagt, okay, ich mache es trotzdem so, das ist alles schwierig, glaube ich. Und ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern alles. In vielen Betrieben, die ich kenne, wird das Personal mehr mit einbezogen und das ist absolut eine positive Entwicklung.
Du, danke Stefan, war ein tolles Gespräch, danke. Unsere Abschlussfrage oder meine Abschlussfrage an dich ist, warum die Gastronomie oder was macht für dich die Gastronomie aus, der Wahnsinn für dich in der Gastronomie?
Ich glaube, dass in der Gastronomie, gerade wenn du jetzt vom Service sprichst, gibt es immer so diesen Punkt, und das war im Sterne-Restaurant so, das ist in der Bar jetzt so, dieser Punkt, wo dieser Schalter kippt vielleicht, wo du nicht mehr auf die Uhr schaust, wo du einfach nur machst und wo du einfach nur mit Leuten bist und da geht eine Flasche Wein und da ist das und das und das. Und selbst wenn du einen Stress hast oder schwimmst oder Action hast, du bist in diesem Modus und der geht natürlich in der Bar ab und zu länger. Und ich sage nicht, dass das der einzige Wahnsinn ist, aber ich glaube, dieser Wahnsinn, wo du sagst, so wie jetzt die Zeit, Terrasse offen, drinnen offen, 23 Uhr alle rein, passt, 2 Uhr bleiben 3 Taxi stehen, kommen nochmal 12 Leute rein. Wo du aber nicht dieses Ding aufsetzt und sagst, Punkt Mitternacht, wir sperren zu, sondern es ist dieses, jeder Tag ist irgendwie nicht eine Party, aber
die Menschen kommen von egal woher.
Die Menschen kommen und haben eine gute Zeit da und wir haben eine gute Zeit mit den Menschen. Und da denke ich mir natürlich, wenn ich um 4:30 aus der Bar raus krebs und sage, war schon hart, ist aber nie so, dass es mir am Arsch geht, dass ich jetzt so lange dort
war.
War
lustig.
Voll. Ja, am nächsten Tag stehst du auf und bereust aber nichts. Im Sinne von, ich hätte vor 4 Stunden zusperren müssen. Weil ich glaube, das wäre mal interessant, einen Podcast aufzunehmen um 3 in der Früh in der Rundbar. Da sind die Leute immer ein bisschen gesprächiger.
Wir waren heute gesprächig.
Ja, wir waren gesprächig. Ja, aber ich glaube, das viel Wahnsinn.
Also so viel, was du uns erzählst, nachts, erzählst du deinen Gästen nicht.
Spät nachts passiert.
Dann lass du ja die Gäste reden.
In diesem Sinne, Maxi. Vielen Dank.
Danke, Stefan. Gesundheit.